Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Tisa Trautmann
und Katinka Magnussen. Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben. Wir laden euch in der nächsten Stunde an unseren Küchentisch ein und eröffnen mit unserem Gast einen besonderen Safe Space, um das zu erleben, was gefühlt werden will.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Wir wollen mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Unsere Themen sind dabei so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit knapp 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, die Leidenschaft, als auch den Schmerz, die Trauer, die Wut und die Angst mit einer Mischung aus Tiefgang und Leichtigkeit zu uns an den Tisch einzuladen.
Unsere Zeit ist schnell geworden, die Emanzipation noch vergleichsweise jung. Unsere Eltern haben uns Dinge vorgelebt und mitgegeben, die in ihrer Zeit von Bedeutung waren. Heute fragen wir uns, was und wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Daraus ergibt sich zwangsläufig die Frage, was wir unseren Kindern vom Alten und vom Neuen mitgeben und was wir loslassen, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Wo stoßen wir an Grenzen? Wie können wir die gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Wir, Kat und Cisa, sind 2 Frauen aus fast 2 Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit 30 Jahren verheiratet.
Katinka ist Fischefrau, Mutter von 2 Kindern, geschieden und neu liiert. Ursprünglich hast du Modedesign studiert und bist heute im Branding zu Hause.
Für alle, die Lust haben, sich außerhalb der nächsten Stunde zu verbinden, tauschen wir uns natürlich auf Instagram aus. Unser Account heißt gefühlsecht-podcast. Und wer das reale Leben bevorzugt, für den machen wir alle ein paar Wochen ein gefühlsecht Get-Together bei uns zu Hause. Und da entwickelt sich aus Erfahrung auch eine ganz besondere Magie. Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Also dennoch, es ist auf jeden Fall dieses durch den Schmerz durchgehen, nichts damit machen und ihn einfach mal da sein lassen, annehmen, einfach im Atem bleiben, durchgehen. Tiefer fallen, noch mehr in die Soße, noch mehr in die Soße und irgendwann ist es auch wieder offen. Das ist, also das glaube ich ist so. Und trotz alledem ist es aber auch, geht es auch darum, rauszugehen, sich zu zeigen, es nicht nur alles für sich zu machen. Weil wir sind in einer Zeit, wo es wirklich Lichtträger braucht, wo es Menschen braucht, die Hoffnung geben, die was bewegen, die was umsetzen.
Ihr Lieben, wir sind schon mittendrin. Herzlich willkommen an unserem Küchentisch in München bei André. Wir sitzen zusammen mit Melanie von Sass. Wie schön, dass du da bist, liebe Melanie.
Hallo, willkommen.
Du machst so abgefahrene Sachen. Und wir haben gestern kurz telefoniert, weil eigentlich wollten wir gestern hier schon sitzen und dann hattest du eine kleine Seuche. Die scheint aber heute vollständig vorüber, also es sieht nach Blitzheilung aus. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, wie du das machst. Ich lese mal ganz kurz vor, was du so auf dem Papier oder auf deiner Website machst und dann grätschen wir direkt rein. Also, Melanie von Sass arbeitet bereits seit 4 Jahren als Coach und Trainer für Potenzialentfaltung, Präsenz und Selbstbewusstsein. So, und das, was ich am allerbesten fand, als ich auf deiner Seite geschaut habe, ich habe dich ja schon länger ein bisschen im Blick, weil du mit Eli, mit unserer und deiner, unserer gemeinsamen Eli.
Vom Women's Hub
zusammen, manche Dinge zusammen machst und aber eben auch selbstständig was tust und darüber reden wir gleich. Und unter deinem Namen, Melanie von Sass, steht einfach in Großbuchstaben Licht an.
Punkt.
Danke, siehst du. Den habe ich noch nicht mal gesehen. Und wir hatten neulich Katrin Schöning bei uns zu Gast, die diese wundervollen Fotos von uns gemacht hat. Und natürlich war dann das Thema Sichtbarkeit. Und damit hast du auch zu tun, beziehungsweise das ist auch deine große Leidenschaft, das Licht in anderen anzumachen, nachdem du dein eigenes offensichtlich.
Also deins ist auf jeden Fall an.
Ja.
Du strahlst. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur am Friseur liegt heute Morgen, von dem du gerade kommst.
Ich hoffe nicht.
Ich glaube nicht. Ja, wir hätten natürlich gerne das Kurzrezept. Wie geht das Licht an? Und wie bleibt es vor allen Dingen auch an?
Wie bleibt es an, ist natürlich wirklich die interessante Frage. Licht an. Ich habe mich so lange gefragt, was das ist, was ich eigentlich mache. Ja, also wie nennt man das? Persönlichkeitsentwicklung, Coaching. Und ich habe gemerkt, es ist eigentlich, ich möchte gar nicht, dass sich die Persönlichkeit noch mehr entwickelt, weil das für mich eigentlich eher so was Ego-basiertes ist. Ja, und ich denke, dass dieses Thema Potenzialentfaltung einfach noch viel interessanter ist, dass man sagt, es hat jeder von uns was mitbekommen, ein Potenzial, und es geht darum, da zu gucken, was ist das, und da das Licht hinzulenken. Und Licht an ist für mich einfach, also ich würde es so beschreiben, dass ich das Licht anmache, und was bedeutet das? Dann sieht man einfach mehr. Also es ist, man sieht auch das Chaos. Man sieht die unaufgeräumten Ecken. Je heller das Licht ist, desto mehr Quatsch sieht man auch. Und da einfach sozusagen das anzumachen und das anzunehmen, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln, für das eigene Tun und immer mehr Bewusstsein zu entwickeln. Was möchte ich eigentlich in den Raum geben? Was möchte ich in die Welt geben? Das ist das eine, das... Das heißt sozusagen dieses innere Licht auch anmachen, ja. Und dann gibt's die Ebene der Spiritualität, die ist für mich immer in meinem Leben wichtig gewesen, also schon seit klein auf. Und das ist natürlich auch dieses Licht, ja. Also es ist ja auch ein wunderbarer Begriff für die geistigen Ebenen, eben Licht. Das Licht, das wir in uns tragen, eben anzumachen, nach außen zu strahlen. Und dann gibt's noch das Bühnenlicht, weil ich ja selber 10 Jahre auf der Bühne stand. Und das heißt, von außen das Licht auf sich auch ziehen.
Mhm. Und aushalten.
Aushalten, das
und
Licht
da drin,
auf sich zu ziehen.
Ja.
Genau. Und das ist ja so ein Thema, das uns also schwerfällt.
Ja, also dir auch.
Ja,
selbst dir?
Ja, mir, also ich habe das gelernt. Ich habe das einfach studiert. Ich habe das 4 Jahre gelernt, wie man das macht. Und gibt's ganz viele Techniken, wie man das macht. Aber sich wirklich zu zeigen in dem, was man ist, und sichtbar zu sein mit dem Ureigenen, ist einfach vor allem, glaube ich, für uns Frauen ein Riesenthema. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es triggert alle, wenn man sagt, Selbstsichtbarkeit und Selbstmarketing, ist man schon in der Oberflächlichkeitsfalle.
Und ja, wieso Oberflächlichkeitsfalle?
Ja, weil man dann denkt, es geht ja nur darum, irgendeine Show zu machen oder sich gut zu verkaufen oder einen spannenden Post oder noch irgendwo einen Filter drauf oder so. Mhm. Oder wie vermarkte ich mich?
Dann, ja. Schlimmes Thema.
Und es geht aber ja um...
Bei uns läuft super.
Ja, und es ist halt... Es ist aber so viel mehr, dieses Thema. Es geht eigentlich darum, sich zeigen zu dürfen und sichtbar sein zu dürfen. Mhm. Und eben sich völlig verabschieden von diesem ganzen Konkurrenz. Quatsch, dass dann jemand anders mehr Licht hat oder so. Ja? Wenn ich mein Licht anmache im Raum, dann hat ja jemand anders weniger. Dass man das einfach, dass wir uns davon verabschieden und einfach in diese, in das Miteinander, in das gemeinsam Strahlen kommen.
Dass das Ziel nur sein kann.
Ja.
Das ist doch eigentlich die größte
Hürde,
weil wir uns ja alle den ganzen Tag was anderes sagen. Oder? Also das, was du jetzt davor gesagt hast, also wenn zu viel Licht auf mir ist, dann kriege ich ja schon keine Luft, weil ich denke, was du eben schön beschrieben, dann nehme ich dem anderen das Licht und die Luft und ich weiß nicht, was alles.
Mhm. Ja, ich will mich auch nicht aufdrängen. Also das kommt dann immer gleich auch so
genau,
als nächstes.
Genau, ich will mich nicht im Mittelpunkt
Aber mir ist jetzt auch übrigens klar, warum ich heute Morgen mit diesen rasenden Kopfschmerzen aufgewacht bin und eigentlich dachte, ich kann gar nicht kommen.
Entschuldigung.
und schon im Auto zu ziehen. Da sagte sie, wahrscheinlich musst du reden, weil ich kann gar nicht. Ich bin irgendwie verkatert, obwohl ich überhaupt keinen Tropfen Alkohol getrunken habe. Ich kann mich
zu diesem Thema leider nicht äußern heute.
Ja, das ist ja ein Spaß. Kopfschmerzen sind übrigens weg. Mhm. Also ich bin ganz Ohr.
Okay, vielleicht habe ich nur den winzigen Vorteil, dass ich schon vorher ein bisschen reingesneakt bin in dein, was du tust. Und wir haben ja gestern schon telefoniert. Und ich sagte bei dem einen Satz, der auf deiner Website steht, bei diesen Fragen, die man sich selber stellen kann oder die sowieso dann kommen, wie fasziniere ich? Erste Frage. Und da wurde mir schon so speiübel, dachte ich, okay, scheiße, ich kann auch nicht kommen. Also ich weiß gar nicht, wo wir jetzt anfangen wollen. Was schlägst du
vielleicht,
vor?
Weil vielleicht bei so der Frage. Schön.
Das Thema ist so toll.
Bei diesem Satz vielleicht, wie fasziniere ich? Also das ist so ein so tiefes, wundervolles, liebevolles Thema eigentlich. Mhm. Und ich merke so, dass es mich so traurig macht, dass so viele Menschen einfach ihr Licht so unter den Scheffel stellen und nicht gut über sich reden und sich unter Wert verkaufen und dann ist dieses Verkaufen schon wieder drin, aber sich unter Wert fühlen, sehen, auch fühlen.
Ja, genau. Es ist ja ein fieses Fühlen.
Und sich sozusagen immer im Vergleich fühlen oder
so. Gib mal ein paar Beispiele vielleicht für alle, die jetzt denken, ja, also ist schon richtig, aber wann denn genau, wie denn genau?
Also sei nicht so laut, stell dich nicht so in den Mittelpunkt. Wer bist du denn, dass du das machst? Hältst dich wohl für was ganz Besonderes?
Das ist wirklich ein schlimmer Vorwurf.
Ja, oder irgendwie, jetzt halte ich mal ein bisschen zurück. Mhm. Oder
Contenance.
Ich überlege jetzt gerade, ob ich mein Tagebuch irgendwo fliegen lasse. Es lag schon vor der Tür, du hast rumgeblättert.
Naja, aber es hat einfach auch so viel damit zu tun, dass wir Frauen so immer sympathisch sein möchten. Mm. Wir wollen sympathisch sein. Wir wollen den anderen eigentlich das Gefühl geben, dass wir nicht viel tun. Ja, also dass wir nicht gefährlich sind.
Also immer noch dieses, wir wirbeln im Hintergrund und also dieses Urding von, der Mann hat es irgendwie schön und wir wirbeln da einfach nur und tun so, als ob das alles nichts.
Also das ist ein Teil der Wahrheit. Ja. Das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit.
Ja, ich habe jetzt gerade dieses Bild von der Hausfrau, die da irgendwie, vielleicht habe ich da auch zu viele Instagram-Videos gesehen, aber von der, ich sag mal, 50er Jahre Hausfrau, die irgendwie zu Hause ist und alles macht und Hauptsache der Pudding steht auf dem Tisch.
Ja, also ich hoffe, dass das so sich ein bisschen erledigt hat. Ja. Trotz alledem ist es.
Ich meine jetzt auch nicht in der äußeren Form, sondern in dem.
Ja,
Gefühl
also
dahinter.
Im inneren Erleben ist es trotzdem noch so, dass wir lernen oder das ist zumindest meine Erfahrung, dass wir als Mädchen eher die Information bekommen, sei fleißig, muss wahnsinnig gut sein, um hochzukommen und nicht sei wild oder mutig oder probier mal irgendwas einfach oder so. Mhm. Ja, also das heißt, dieses Privileg, wirklich in den Mut zu gehen, ist erstmal, das finde ich, eher einen männlichen Aspekt.
Ja, ja, finde
also
ich
auch in uns ein männlicher Aspekt.
Mhm. Ja, der und, so ein bisschen verkümmert ist. Ja, wir haben ja alle männliche Anteile.
Also jetzt,
Anteile.
Wenn ich zum Beispiel meine Kinder sehe, die sind 12 und 16, da ist das total da. Die sagen, habt ihr eine Meise? Was ist denn dieses? Was ist denn das, was ihr da macht?
Ja. Und diese du hast Warte, es ja, entschuldige, auch schon ganz anders gelebt. Also weil ich finde jetzt Schauspielschule irgendwie mutig. Du hast ja von an Beginn, weiß ich nicht, aber relativ früh schon das Gefühl gehabt, du brauchst mal hier ein bisschen Licht.
Genau, ich brauche ein bisschen Licht und ich brauche auch viel Licht. Mhm. Ja. Ich lasse aber auch anderen sehr viel Licht. Mhm. Und ich finde, also jetzt nochmal ganz kurz zurückzukommen auf dieses Thema, wie geht es, andere zu faszinieren? Ich persönlich finde es faszinierend, wenn Menschen wirklich bei sich sind. Mhm. Wenn die verbunden sind mit sich. Ja?
Sehr schön, ja.
Wenn die zutiefst wissen, nicht komplett wissen, wer sie sind. Das fände ich sehr wieder spooky. Absurd, weil who fucking knows? Ja.
Das ist dann zu viel.
Aber dass man sagt, okay, das bin ich und da gucke ich kompromisslos hin. Ich stelle mich zur Verfügung und ich bin da. Und ich entwickle ein hohes Bewusstsein dafür, wer ich bin in diesem Raum, an diesem Ort.
Und in diesem Moment.
In diesem Moment.
Was weiß ich denn, was morgen ist?
Genau, und das ist ja Präsenz. Ja? Also dieses wirklich im Moment sich verankern und aus dem hohen Bewusstsein heraus auch über ganz bewusst zu sein mit den eigenen Fehlern, mit dem eigenen Scheitern, mit dem eigenen Nichtgelingen. Ja, und das finde ich faszinierend. Mhm. Ich finde es faszinierend, wenn Menschen in den Raum kommen und sind da und strahlen und müssen aber nicht viel tun, sondern können die anderen auch groß machen. Das fasziniert mich. Und das habe ich immer schon erlebt, dass ich Menschen begegnet sind, es waren meistens leider Männer. Ja, also oft in meiner Kindheit waren das Männer, die so in den Raum kommen und wo so einfach so aufging. Ich dachte, wow, was ist das? Und was an denen besonders war, die konnten wahnsinnig gut zuhören und haben auch Fragen gestellt und haben sich interessiert. Das heißt, wenn ich mich groß fühle, also nicht nur, dass sie sich selber groß machen, sondern es sind auch oft Menschen, die anderen das Gefühl geben, sie sind wichtig und besonders.
Naja, weil sie es in sich selbst wahrscheinlich sehen. In dem Moment können sie es auch in den anderen sehen. Also so als Spiegel.
Na, ich glaube, dass das satt macht und zufrieden macht, sich so anzunehmen, wie man ist. Und dann kann man ja aufhören, an dem anderen rumzuwurschteln und der muss jetzt so und das nervt mich und so ist blöd und das finde ich eigentlich auch doof. Weil wenn ich in mir fein bin, zufrieden mit dem, wie ich mich empfinde, dann geht ja ein ganz anderer Raum auf. Als wenn ich reinkomme und ich fühle mich ja schon scheiße, genau, weil ich habe das nicht gemacht, bin zu spät, zu irgendwie Haare nicht und keine Ahnung.
Das ist das, was ich auch meine, weil wenn du deine Einzigartigkeit siehst, so wie du bist, selber in sich. Ich glaube, erst dann können wir die Einzigartigkeit in den anderen auch erst sehen.
Ja.
Und uns interessiert danach auf die, also so wie du sagst, die stellen dann Fragen.
Ja, und einfach diese Einzigartigkeit. Ich meine, wir sind alle einzigartig. Ja. Und in dem Moment, wo du das so, wo du das in dem anderen zutiefst anerkennen kannst, dass er anders ist und einzigartig. In dem Moment beginnt sich das Gegenüber zu spiegeln in einer, in einer Absichtslosigkeit oder Größe. Und dann entsteht was ganz Wunderbares. Dann entsteht wirklich eine tiefe Verbindung und ein Dasein dürfen und dann wächst man auch. Also ich meine, wenn ich in dir das Licht sehe, dann, oder wenn du in mir was Größeres siehst, als ich sehe, wie toll ist das? Da will ich, verstehst du?
Ja, ich kann das fühlen.
Ich will doch dahin. Ja? Also das ist doch wie die Sonne, die hier einfach strahlt und lässt alles einfach wachsen. Alles. Und es ist scheißegal, ob es ein Gänseblümchen ist oder eine Margarite oder eine Orchidee. Es ist nicht besser oder schlechter. Es darf alles sein und hat alles seine Berechtigung.
Ja, und von Regen gilt übrigens dann auch das Gleiche. Ja, weil ohne Regen gibt es auch keine Pflanzen und kein Wachstum. Kein Fallobst.
Fallobst. Ohne Regen gibt es Flowers. Fallobst.
No rain, no flowers. Aber schön, dass du Fallobst. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Hof du gerade unterwegs warst. Ich meine nicht das Fallobst.
Fallobst.
Herrlich.
Aber schön, dass du das Wort Fallobst auch wieder in meinen Wortschatz gerade zurückgerufen hast, weil ich wusste nicht mal, dass das existierte.
Nein?
Doch schon, aber war irgendwie
Fallobst
tief verbuddelt
ist das,
im Herbst.
Was reif ist.
Was von alleine fällt.
Was von alleine fällt.
Ja. Sehr schön. Schön abgebogen. Wo war ich jetzt?
Ja, Fallobst ist übrigens das, was bei mir dann in Kuchen reinkommt, weil die Kinder dann sagen, ich nicht.
Das war aber auch sehr köstlich.
So, wir waren bei dem Regen. Das ist ja nicht nur, es geht nicht nur um Sonne, sondern es geht eben auch um Regen, beziehungsweise um Wasser, um alle Elemente und so, wie du es auch schon beschrieben hast, um jedes Gefühl.
Sprichst du jetzt gerade die Schatten an?
Ja, das Ganze. So, mit, weil ich komme zurück zu dieser Selbstakzeptanz oder das eigene Licht erstmal zu sehen. Dafür muss ich eben all das in mir erstmal sehen und akzeptieren.
Ich finde jetzt gerade, wenn du es nochmal so wiederholst, wenn ich das so formuliert habe, dann ist das natürlich schon so, na, wenn du halt total okay mit dir bist, dann strahlst du halt. Und wenn ich, hast du halt einfach ein Problem, weil da musst du halt deine Themen klären. Ja? Mhm. Und das ist halt so das, wo ich denke, wenn du es jetzt gerade wiederholst, dass das, glaube ich, nicht ganz richtig ist, sondern ich denke, dass es, oder ich fühle, dass es vor allem auch wichtig ist, dass wir es im anderen sehen. Also, dass wir uns das gegenseitig zugestehen. Mhm. Und dass wir Räume erschaffen, geschützte Räume, in denen diese Erfahrungen möglich sind, dass ich strahlen kann, dass ich mich zeigen darf und dafür nicht verurteilt werde. Ja, also das heißt eigentlich, sich gegenseitig darin zu supporten, dass der andere noch fetter, noch größer, noch toller, noch lustiger, noch lauter wird und sich nicht davon eingeschränkt zu fühlen, sondern zu sagen, ich feiere das in dir und deswegen feiere ich mit. Und da sind wir Frauen einfach ganz oft nicht in der Liebe. Und halten es nicht aus. Ja? Und das ist eben so was, das fände ich wahnsinnig schön, wenn wir mehr solche Räume erschaffen, wo das einfach sein darf.
Und das erschaffst du.
Ja.
Aber mich interessiert natürlich nochmal, du sagtest, es hätte Männer in deiner Kindheit gegeben, also eben eher mehr Männer. War auch dein Vater dabei? Also der dieses innere Leuchten hatte?
Also mein Vater hatte, der war eher so, so ein wilder Freak, auch ein bisschen narzisstisch. Und daher würde ich jetzt nicht sagen, der hatte dieses totale Strahlen. Der hatte was Charismatisches, aber das war sozusagen nicht total umhüllend oder so. Ja? Obwohl ich ihn sehr liebe. Aber ich würde, in meiner Kindheit war das zum Beispiel mein Großvater. Ja? Mein Großvater hatte... Der hatte was, wo ich dachte, was ist das denn? Er kam in den Raum und ich hatte das Gefühl, es ist eine Lichtgestalt. Ich habe gedacht, ich habe immer Licht gesehen um den rum. Und dachte, was macht denn der? Und dann setzte der sich mit mir hin und fragte mich, wie es mir geht. Ich wusste gar nicht, wie es mir geschieht.
Weiß man ja auch als Kind nicht.
Ja, das war wirklich so, an den muss ich gerade denken. Und dann später gab es dann schon Frauen, auch, aber dann eher in meiner späteren Jugend. Und das waren alles Frauen, die durch viel Schmerz durchgegangen sind. Also durch viel Schmerz. Und die sowas, die hatten viel erkannt. Und
Weichheit? Hatten die Weichheit?
Also wenn sie weich waren, war es immer am faszinierendsten.
Also weil das ist gerade so dein Ausdruck oder das, was ich so empfinde, war, dass die weich geworden sind. Weil man kann ja auch hart werden über Schicksale und über viel Schmerz kann man ja auch hart werden. Aber so wie du das jetzt gerade...
Nee, es war eher dann so weich werden. Und das fand ich Wahnsinn. Also fand ich so bewegend. Und ich frage mich trotzdem, ob es nicht auch geht ohne so viel Schmerz. Also ich habe da so Lust drauf, dass es leichter gehen darf mit viel mehr Humor und unterstützender und liebevoller. Also.
Und deine Eltern, wie würdest du die da einstufen? Weil ich finde das schon besonders, was du beschreibst, wie du auch als Kind das schon empfunden hast oder schon vielleicht eine Aura gesehen hast oder ich weiß nicht, wie du es benennen würdest. Bist du da unterstützt worden oder warst du im Grunde so ein bisschen alleine da? Und
Also ich war auf jeden Fall die Sensibelste in meiner Familie. Das war eher eine, also mein Vater war auch Künstler und meine Mutter war so eine sehr liebende Mutter und sehr zugewandte Mutter und trotzdem immer in einer totalen Erschöpfung. Mhm. Ja. Also immer über die eigenen Grenzen gegangen, mhm, sich völlig aufgeopfert für die Kinder und so. Also auch etwas, was ich mich auch immer wieder frage, wie kriegen wir das hin, dass wir immer wieder auf uns achten, ja, und dass wir in diese Selbstfürsorge kommen und so. Das ist mir nicht gegeben, ja. Also ich muss das richtig üben.
Ich glaube, das müssen die meisten.
Also so wie
oder?
Ich weiß jetzt nicht, wieso du mich anguckst.
Ich gucke jetzt einfach so in den Raum.
Es sind so wahnsinnig viele Menschen.
Nein, ich glaube, dass das nochmal, also das ist schon an sich eine die größte Herausforderung. Und dann nochmal im Zusammenhang mit Kindern und Familie und Partnerschaft und Job, finde ich das schon, das braucht sehr viel. Also für mich braucht das sehr viel. Ich musste das wirklich lernen. Ich lerne es immer noch.
Ja,
ja, ja, ich also lerne Schritt es auch. Ich lerne es auch mit jedem Lebensalter, auch mit jeder Lebensphase auch anders. Ja, also ich meine, keine Ahnung, ich war dauererschöpft mit kleinen Kindern und arbeitend. Mhm. Und ich war ja auch auf der Bühne da gestanden. Also es war völlig wahnsinnig. Ja. Mhm. Da war nichts mit Selbstfürsorge so. Aber noch mal ganz kurz zu meiner Kindheit. Mhm. Ich war immer sehr spirituell und habe immer viel wahrgenommen um mich rum. Hatte früher schwer Neurodermitis, habe ganz viele, ganz angestrengtes Nervensystem gehabt, war hochsensibel und total offen. Ja, also, und das heißt, für mich war das immer völlig normal, Spiritualität oder sozusagen übersinnliche Sachen wahrzunehmen um mich rum, weil ich einfach so dünnhäutig war. Und für mich war eher die Arbeit, das total zu erden und damit komplett normal zu sein und immer normaler zu werden. Finde ich eigentlich schöner immer.
Wieso die Neurodermitis in dem Kontext? Weil du dich in deiner Haut so, weil du nicht so sein konntest, wie du warst?
Nein, das wäre jetzt sehr einfach. Ich hatte einfach schwere Neurodermitis als Kind, schon als Baby. Und es ist einfach, dann sind die Nerven dünner, es ist dann alles, du hast einfach
die Schutzhülle,
also du hast einfach rein wenig physische Schutz, so. Und woher das jetzt kommt, war, ist natürlich, da kann man jetzt lange drüber sprechen, ja. Aber ich war halt so sehr fein und blass und eher so zurückhaltend und sehr empfindsam. Das bin ich jetzt, glaube ich, auch noch, aber auch sehr geerdet jetzt mittlerweile.
Naja, und die Selbstfürsorge ist ja da an der Stelle auch oberstes Gebot, finde ich, bei den Empfindsamen. Also weil ich muss ja dauernd aufpassen auf mein Nervensystem.
Du musst immer aufpassen und es bleibt auch, glaube ich, so. Also,
ja, ist auch nicht schlimm.
Ja.
Ich finde das ja eine ganz schöne, also es hat für mich mit Selbstliebe zu tun, auf mich, mein Nervensystem, alles so ein bisschen aufzupassen.
Zu achten.
Ja. Ja. Also ich finde das eher einen schönen Aspekt vom...
Ja, also heute ist es natürlich ein totales Geschenk, weil ich einfach sozusagen, wenn ich mich konzentriere, tief reinfühlen kann in den anderen und trotzdem die Möglichkeit habe, ruhig und professionell an Dingen auch zu arbeiten. Ja. So.
Und vielleicht magst du noch ein paar Sätze zu deinem Schauspielzeit. Zu deiner Schauspielzeit, das finde ich natürlich super spannend. Also ich liebe ja das Theater. und bewundere das zutiefst und ich liebe auch die Aufstellungsarbeit und habe jedes Mal ein bisschen das Gefühl, dass auf diesen Bühnen findet ja eigentlich immer eine Aufstellung statt. Und wie aufregend das ist, also und auch intensiv natürlich als Schauspieler jeden Abend oder jeden zweiten dann in den unterschiedlichsten Rollen zu verschwinden. Und was hat dich damals so fasziniert? Was war das, was du wolltest da?
Also ich wollte, glaube ich, Schauspielerin werden, da war ich 3. Ich habe mit 3 schon gesagt, ich will Schauspielerin.
Okay.
Und dann ging es so, Also irgendwann habe ich dann mit 23, das war die letzte Möglichkeit, habe ich dann gesagt, okay, ich bewerbe mich, spreche jetzt an 10 Schulen vor, an den 10 besten Schulen. Mhm. Und dann ist dieses Thema endlich abgehakt.
Okay, hast also gerungen mit
ich
dir.
Ich habe gerungen.
Und 20 und dann, andere Sachen gemacht
ja,
vorher.
Ja, und na klar, total viel gemacht davor und 2 Jahre um die Welt gereist und so, also viel Zeug gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich jetzt. Ich muss wenigstens von einem Profi hören, dass ich überhaupt keine Begabung habe.
Aber schön, dass du den Satz sagst.
Ja, also ich muss es hören. Für mich war völlig klar, ich gehe nicht auf eine private Schule. Und ich gehe auf eine sehr gute oder ich mache es nicht. So. Und dann habe ich meine erste Prüfung war dann die Otto-Falkenberg-Schule hier in München. Da bin ich genommen worden. Und das war halt wirklich so, dass ich dachte, oh Gott, ich kann irgendwas.
Okay.
Ja, weil man sicher auch, wenn man so ein künstlerischer Mensch ist, dann auf der Schule und so, du begreifst dich ja nie als vollständig oder in deinem Potenzial oder so. Du bist ja immer zu, du störst oder ich war immer der Klassenclown. Ich war immer zu viel.
Im Ernst?
Ja klar, immer. Nur Mist gemacht.
Oh, das hätte ich gar nicht gedacht.
Das kenne ich leider auch, also... Achso, nee. Man kann innerlich an vielen Stellen haken, angefangen bei einer Neurodermitis.
Ach so.
Bis hin zu dem künstlerischen Studium, wo du ja nie gesagt bekommst, das war richtig gut, sondern es ist immer
crazy.
Also das war nicht gut genug. Das ist zumindest meine Erfahrung. Also schön, da nochmal die Themen immer wieder reingeholt.
Wollen wir nachher bei Otto Falkenberg mal vorbeifahren, gucken, ob die heute noch ein kleines Bewerbungsgespräch dafür noch einen Slot haben?
Ja, genau.
Alles kein Tipp hier.
Ja. Wir fragen mal, ich komme mit.
So. Okay, aber jetzt
okay, da warst du 23. Naja, und
da
dann
war ich 23 und dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Was unglaublich ist, ich meine, diese Ausbildung ist der Wahnsinn. Es ist so toll. Du hast einfach jeden Tag Sprechunterricht, Gesangsunterricht, Fechten, Tanzen, Yoga, keine Ahnung, Akrobatik. Du lernst eine Treppe runterfallen, ohne dir weh zu tun. Du bist jeden Tag am Trainieren und du hast eben Improvisation und Clownskurs und höfische Tänze und alles Mögliche und setzt dich halt wahnsinnig mit Texten auseinander und das ist einfach eine, das war eine Wahnsinnszeit.
Ja,
also
toll.
Und ich war auch noch mit meinem Lehrer zusammen, es war ein bisschen anstrengend.
Okay, jetzt kommen wir mal die ganz anderen Themen.
Oh my God. Das war wirklich sehr schön. Das war auch eine,
das geht auch, also ich hätte jetzt gesagt, das ist so wie ein Verhältnis mit seinem Therapeuten haben.
Ja, das war natürlich das erste
Kommt in die Richtung,
war das
ne?
ein Problem und dann war es dann total okay.
Lustig.
Er ist ja Theater, verstehst du?
Ja, verstehe. Nee, verstehe ich glaube ich nicht.
Ja. Doch. Ich habe dann während der Schule eben viel schon an den Kammerspielen gespielt, was wahnsinnig toll war, weil das einfach so eine unglaubliche Bühne ist. Und nach der Schule bin ich dann in mein erstes Engagement an kleines Theater gegangen. Und dann später war ich noch am Staatstheater, insgesamt vielleicht 10 Jahre ungefähr habe ich gespielt.
Und alles in München?
Nee, einmal in Konstanz und in Saarbrücken am Saarländischen Staatstheater. Ich wusste vorher gar nicht, wo das ist. Offensichtlich.
Aber dann wusstest du es.
Dann wusste ich sehr genau.
Das ist cool.
Eine Riesenhütte, 1000 Plätze.
Also, ui.
Okay. Naja, und das war alles, war toll und ich wollte das immer, es war mein Traumberuf und ich habe aber gemerkt, dass das für mich zu anstrengend ist.
Das kann ich nachvollziehen.
Also ich konnte genau diese ganzen Themen von Fremdtexte sprechen wochenlang und dann nicht sie irgendwie damit ins Bett gehen, damit aufstehen. Mhm. Ich habe mich irgendwann einfach betrogen und vergewaltigt, missachtet, misshandelt, gefühlt die ganze Zeit. Und ich hatte
das kommt doch kaum raus, oder? Also zumindest stelle ich mir das eben so schwer vor, weil ich glaube, dass sehr viele Schauspieler sehr sensibel sind. Und ich sehe oder fühle schon irgendwie deren Erschöpfung dann auf der Bühne, auch dieser Schiff dann von, wenn das Stück zu Ende ist und die Leute dann sofort klatschen wollen und ich so denke, oh Gott, die sind noch völlig woanders. Ich finde das so, so intensiv. Für mich persönlich wäre es anstrengend, deswegen finde ich es toll, dass du es
also,
so
erwähnst. Also ich finde es so wahnsinnig anstrengend. Ich habe so eine Hochachtung davor, das wirklich sein Leben lang zu machen. Ja. Es ist vollkommen wahnsinnig. Okay. Also ich hatte auch das Gefühl, es gibt einfach Schauspieler, du darfst dich nicht schonen wollen, in keinem Moment, sonst ist es nicht interessant. Und es gibt einfach Schauspieler, die schonen sich nicht. Und die schmeißen ihr Herz übers Hindernis, springen hinterher, komme was wolle, es kann 10 Meter runtergehen. Die sind einfach Kamikaze. Ja. Und das siehst du und du bist fasziniert.
Das ist wirklich so, ja.
Und es gibt eben Schauspieler, haben immer noch so eine leichte Handbremse drin, wie wirke ich, wie sehe ich aus und so. Und ich habe gemerkt, dass ich immer ein bisschen eine Handbremse drin hatte.
Ah, ja.
Ich hatte eigentlich auf den Proben war ich total frei, aber auf der Bühne hat es mich wahnsinnig angestrengt, dass da 1000 Menschen zugucken. Aha. Ich habe immer so viele verschiedene Informationen gespürt, auch dass ich einfach überhaupt nicht gemocht werde. Und das ist einfach so, man braucht eine hohe Kraft, sich abzugrenzen und einfach nicht gefallen wollen. Ja? Und dann habe ich irgendwann für mich gemerkt, ach guck mal, das gucke ich mir mal an, was da bei mir los ist. Und das habe ich mir dann aber außerhalb der Bühne oder unten angeschaut, weil es zu viele gibt, die diese Stellen auch möchten. Und für mich war es dann klar, wenn ich von der Bühne gehe, dann bin ich runter, dann ist vorbei.
Gab es einen Moment? Hast du das wiederholt, immer wieder so erlebt und gespürt und dann irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr? Oder wie
ja, ich hatte den Moment, dass mein Kind einfach sehr krank war, das erste halbe Jahr. Und ich sozusagen gemerkt habe, wenn ich das jetzt weitermache, dann werde ich bitter und nicht weich.
Und dein Kind vielleicht auch nicht gesund, oder?
Ja, also natürlich.
Kann das auch ein Ausdruck? Also das, was du vielleicht
war
nicht gefühlt hast?
Also das war einfach zu viel Stress in unserem ganzen System.
Ja, genau.
Ja. Und dann war es klar, ich muss da runter. Und dann sind wir eben nach Berlin gegangen und dann war ich was durch Schauspiel.
Also das klingt jetzt aber so nach 3 Minuten überlegt und jetzt
2 Jahre überlegt.
Gut, okay. Gut, weil das ist ja ein Riesenprozess, wenn das dein größter Traum war, Schauspielerin zu sein, um ihn dann wieder loszulassen.
Ja, das war ein großer Prozess.
Das ist ja auch das, was, deswegen, ich guckte gerade hier auf mein Telefon, was Annika Sophie Mendrala uns vor Weihnachten erzählt hat, die den Verein Bühnenmütter gegründet hat, sagte.
Gott.
Ja. Und das ist offensichtlich genau der Punkt, wo viele, also Frauen, an die Grenze kommen und merken, es geht so nicht.
Ja, es ist absurd, der Beruf. Also in einer Festanstellung mit Kindern, das ist Wahnsinn.
Ja, es funktioniert eigentlich nicht.
Also es funktioniert schon. Ich kenne viele, die das hinkriegen. Die haben halt dann sozusagen, die haben ein super Betreuungssystem dann. Mhm. Die haben einfach, die Leihmütter oder, wie nennt man das?
Das nicht, aber Leihmütter, du meinst Babysitter und Haushälterin.
Ja, es gibt so Leihoma.
Ja, es gibt so nicht eingefallen. Genau, egal. Nannies einfach. Ja. Die haben einfach festangestellte Nannies.
Die man aber auch erstmal bezahlen
muss.
Die
muss man erstmal bezahlen. Das kannst du im Theater erstmal gar nicht groß. Mhm. Ja, das kannst du, wenn du drehst. Aber ja, also die Bühne und Mami sein und Bühne ist, also Kompliment. Wer das gut hinkriegt, ich fand es zu anstrengend. Für mich war es zu viel.
Ja, das verstehe ich. So, und dann hast du?
Und dann bin ich eben nach Berlin gegangen und dann habe ich mich wirklich 3-4 Jahre habe ich nur versucht zu heilen. Ja, Yoga, also keine Ahnung,
was
2010 habe ich dann eine Yoga-Ausbildung gemacht.
Ja, sag nochmal, was musste heilen in dir?
Na, in mir musste heilen diese wahnsinnige Erschöpfung. Ich glaube, ich hatte einfach einen fetzen Burnout, auch wenn es keiner jetzt so diagnostiziert hat. Mhm. Aber ich war 29 und hatte einen Burnout eigentlich. Oder 30.
Mhm.
Und ich merkte so, und dann bin ich ja nach Berlin, dann war ich, glaube ich, 33 oder 32. Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Egal. Auf jeden Fall. Und dann habe ich dort eine Yoga-Ausbildung gemacht. Und in dieser Yoga-Ausbildung habe ich dann, sollte ich dann so eine Stunde machen. Und dann sagte die Lehrerin zu mir, Patricia Telemann in Spirit Yoga Berlin.
Man kennt sie.
Man kennt sie. Die stellte sich vor mich und sagte, du bist genug, du musst nichts machen. Es ist alles gut. Und ich bin zusammengebrochen, weil ich diesen Satz überhaupt nie gehört hatte.
Natürlich nicht.
10 Jahre nicht gehört hatte, dass irgendwas reicht. Und das hat mich total berührt. Und dann fing das eben an, dass ich dann, irgendwann ist mir diese Stadt zu viel geworden. Dann habe ich gemerkt, ich muss mich irgendwie, brauche ich Mechanismen, um mich mehr zu schützen. So. Und dann habe ich eben sozusagen noch eine spirituelle Ausbildung gemacht. 5 Jahre Energiearbeit gelernt, wirklich intensivst so. Und mit diesen ganzen Dingen, die ich fühle, umgehen gelernt, ja.
Da ich wie ein Führerschein.
Wie ein Führerschein.
Ne? Für sensitiv so, sein.
Naja, wir haben das ja öfter schon gehabt, diese Bedienungsanleitung. Das fängt ja schon im Kindesalter an. Ich weiß jetzt nicht, wie deine Kinder heute sind, wie du die erlebst, weil die werden das ja auch haben. Wie so eine Bedienungsanleitung fürs Leben. Also ich habe mich das vorhin schon gefragt, als wir über, du sagtest das ganz am Anfang, ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber ich habe mich gefragt, wieso ist das kein Unterrichtsfach in der Schule? Die Selbstfürsorge zum Beispiel.
Ja, die Selbstfürsorge. Warum ist Präsenz kein Unterrichtsfach? Warum ist Körpersprache kein Unterrichtsfach?
Resonanz.
Warum lernen unsere Kinder nicht, Körper zu lesen, Ausdruck zu lesen, Präsenz zu lesen auch, ja, oder Statusspiele zu entlarven. Warum lernen Kinder das nicht? Das ist einfach, ja, also ich finde das wahnsinnig wichtig. Ich merke das immer wieder. Ich bin ja in vielen Unternehmen als Trainerin und
ach, schön, wie du dich gerade auch nochmal gerade gemacht hast.
Als Trainerin und merke so, das ist einfach, ich kriege immer wieder die Frage, warum haben wir das nicht vorher gelernt? Warum lernen wir nicht zu präsentieren, gute Präsentationen zu machen, ohne Angst einen Vortrag zu halten? Dann würde man einfach viel easier sich das auch alles zutrauen, wenn du die ganzen Instrumente hast. Ja?
Und es ist ja nicht so, dass Kinder in der Schule keine Vorträge halten. Das tun die ja schon.
Die lernen das, aber die hören auch, du kannst nicht singen und dann singen sie nie mehr.
Ja.
Die hören auch, du siehst nicht gut aus, das sieht bescheuert aus, du kannst das nicht, die spricht aber komisch. Das sind alles so tiefe, also so kleine Traumata, die uns sofort aus dem Licht rausziehen. In dem Moment machen wir unser Licht sofort aus oder dimmen es, ja, um reinzupassen, um irgendwie klar zu kommen, es ist völlig normal.
Ja, um weniger Schmerz zu fühlen.
Ja,
auch, oder?
Na klar.
Also das ist ja eigentlich die logische Konsequenz.
Ja.
Also vor allen Dingen glauben wir das ja sofort. Was sollen wir sonst tun? Also das erstbeste Urteil oder Beurteilung, ja klar, stimmt.
Ja, also wenn du dann das Glück hast, zu Hause Eltern zu haben, die sagen, du bist wahnsinnig toll, unglaublich, alles Wahnsinn, ja, dann geht es dir vielleicht nicht so, aber wer hat das schon?
Naja, am Ende ist natürlich dazwischen auch der goldene Weg, glaube ich. Ne? Also, weil haben wir auch schon viel gehört jetzt, dass sehr viele Kinder von morgens bis abends hören, wie grandios sie sind. Ja, bestimmt auch. Und dennoch braucht es auch so ein, zwei kleine
Grenzen. Dann kam die Welt.
Grenzen, genau. Weil wenn dann im Kindergarten, weiß ich nicht, wenn irgendeiner dann zu dem Kind irgendwas, sagen wir jetzt mal, Kritisches sagt, dann bricht das Kind zusammen und weiß überhaupt nicht mehr, wo hin und vorne ist. Also irgendwie müssen wir da den Mittelweg finden.
Ja, also in der Generation jetzt auf jeden Fall. Aber ich glaube,
bei uns war der Mangel.
Also bei uns,
ja.
Also wahnsinnig positives Mindset und so, das habe ich jetzt nicht so in so wahnsinnig vielen Familien um mich herum erlebt.
Nein. Wertschätzung?
Doch, schon. Es gab es schon auch.
Aber nur für Höchstleistungen.
Ja, also
oder?
Und es gab zumindest einen liebenden Teil und einen sehr strengen oder irgendwas, keine Ahnung. Ist jetzt totales Klischee, aber ich denke, dass es einfach, dass es auch in, also dass in, ich bin jetzt 46 und meine Freundinnen um mich rum, die Leute, mit denen ich zu tun habe, da geht es nicht darum, dass die ganze Zeit gehört haben, dass sie toll sind. Ja.
So. Das stimmt.
Oder dass sie was können oder dass sie sich was erlauben oder dass sie sich groß machen dürfen. Das waren also bei vielen ein bisschen zu wenig, ja? Würde ich vermuten.
Ich würde sagen, deutlich zu wenig. Okay, wir kommen zum Licht. Wieder zurück. Licht
ja, umso an. Wichtiger, dass wir die, die Frage ist natürlich, wie können wir das nachnähren? Und das geht nur über die Verbundenheit und über das Licht, wie du es vorhin gesagt hast.
Ja, und auch über positive Erfahrungen eben. Indem wir uns immer wieder trauen und immer wieder doch versuchen, so ein Stück aus der Komfortzone rauszugehen und das auszuprobieren. Ich sage ja immer sozusagen, oder Eli sagt es auch immer so schön, ja, auf die kleinen Bühnen auch zu gehen. Also sich die kleinen Momente zu nehmen, wo man sich zeigen darf.
Gib mal ein Beispiel.
Haben wir eine kurze Pause.
Wir waren dabei, wie wenig Gutes wir gehört haben. Oder waren wir schon
weiter?
Wir
waren schon ein bisschen weiter. Wir waren schon bei dem, wie können wir das nachnähern? Wie können wir in die Verbundenheit gehen? Wie können wir uns gegenseitig Schönes sagen?
Danke, ja.
Ja, indem wir es machen. Wie können wir uns Schönes sagen, indem wir es machen? Indem wir das sehen im anderen und eben auch Mitgefühl haben mit uns in dem, was wir sind. Ja? Also liebevoll auf uns zu gucken und zu sagen, okay, nächste Runde, einfach nochmal probieren. Und indem wir natürlich auch Techniken haben. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten mittlerweile, in Verbindung zu treten und sich zu entwickeln. Und ich denke, dass Meditation mit das Allerwichtigste ist. Ja? Also eine Praxis zu finden, um in eine Stille zu kommen. Um aus einer tiefen Ruhe heraus eben Impulse zu bekommen, die vielleicht aus einem anderen Raum kommen als nur aus dem Kopf, ja, oder aus dem Verstand. Also, dass wir so die Möglichkeit haben, uns in was Tiefes, Pures zu entspannen und daraus Impulse bekommen dafür, was wir als nächstes machen können. Dass wir uns mehr lenken lassen von diesem Ort der Ruhe und Stille in uns. Das würde ich mir total wünschen. Und dann, wenn die Impulse kommen, es auch einfach machen und rocken. Mhm. Ja? Und ohne Handbremse und ohne Zurückhaltung einfach Dinge ausprobieren. Und uns gegenseitig darin bestärken, uns empowern.
Und war das, es klingt jetzt leicht, war das für dich immer leicht?
Es ich finde ist auch den, nie leicht.
Auch, ich finde auch den Weg der Meditation häufig auch nicht leicht, weil, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, du kommst ja, wenn du immer weiter in dir nach unten kommst, ist ja nicht nur lustig, sondern da kommen, begegnen dir dann eben die ganzen Schatten und warum und weshalb die Dinge so sind und warum du nicht weiter runter möchtest, weil es da eben ein bisschen unschön wird. Das hast du auch erlebt.
Ja, selbstverständlich. Ja, das erlebe ich auch die ganze Zeit.
Ja.
Also ich bin ja nicht erleuchtet. Und wenn, dann ist danach Wäsche aufhängen und Kuchen backen oder was weiß ich. Ja, das ist ja nicht ein Zustand, in dem man bleibt. Man hat vielleicht mal Dinge erlebt oder Momente erlebt, wo man dachte, okay, jetzt ist man an was dran, an einer Essenz oder so. Und dann geht's wieder weiter. Mhm. Dann machst du auf mit einem anderen Zyklustag.
Mhm. Ich finde ehrlich gesagt genau das gerade so faszinierend. Deswegen höre ich auch nicht auf zu graben, weil einmal dieser Moment, den Schmerz zu sehen, anzunehmen, durchzugehen und danach wird es irgendwie, also in meiner Wahrnehmung, wird es so viel schöner und besser und friedlicher. Und das ist leider auch so ein bisschen, hat so ein bisschen Suchtpotenzial, finde ich auch. Nun bin ich Fische, ich bin eh anfällig für Süchte.
Ja, natürlich.
Aber die Kurve danach, dass es dann so viel schöner ist, macht mit mir, dass ich automatisch weitergraben will, weil nach der nächsten Kurve könnte es ja noch schöner und noch friedlicher und noch ruhiger werden.
Man so sieht bisschen. Es in deinen Augen, dass es auf jeden Fall so ist.
Es lohnt sich. Also es wie fasziniere ich?
Ich sage euch, es lohnt sich.
Man lohnt sich. Ja, ich finde leider, das es lohnt sich. Also ich finde, es lohnt sich tatsächlich. Ja,
ohne leider.
So, ja, ohne das leider. Leider, weil der Angang ist am Anfang groß. Die Hürden sind groß. Der Widerstand ist groß.
Ja, ich sage aber, also dennoch, es ist auf jeden Fall dieses durch den Schmerz durchgehen, nichts damit machen und ihn einfach mal da sein lassen, annehmen, einfach im Atem bleiben, durchgehen. Tiefer fallen, noch mehr in die Soße und irgendwann ist auch wieder offen. Ja, das ist, also das glaube ich, ist so. Und trotz alledem ist es aber auch, geht es auch darum, rauszugehen. Sich zu zeigen, es nicht nur alles für sich zu machen. Weil wir sind in einer Zeit, wo es wirklich Lichtträger braucht, wo es Menschen braucht, die Hoffnung geben, die hier was bewegen, die was umsetzen.
Die auch was vormachen, was unkonventionell ist, glaube ich, um den nächsten Schritt zu schaffen.
Ja, und das ist einfach, das sehe ich einfach immer wieder, dass Menschen das nicht auf die Straße bringen, dass sie es nicht rausbringen, dass sie es nicht zeigen. Und das ist etwas, was mich persönlich, also was ich zu einem Herzensprojekt gemacht habe, sozusagen Menschen davon zu oder ihnen zu helfen, dass sie sich selbst dazu ermächtigen, sich groß zu machen. Und keine Angst davor haben, dass diese Größe nicht liebenswert ist. Oder, das würde mich einfach total interessieren. Und dazu braucht es natürlich eine Meditation und eine Tiefe, weil je höher, das sehen wir ja bei diesen riesigen, großen Eichen, je höher sie werden, desto tiefer verankern sie sich in den Boden.
Es geht gar nicht anders.
Es geht gar nicht anders. Das heißt, du musst eigentlich immer mehr in den Boden rein, wenn du hoch hinaus willst.
Ja, ganz schön.
Und wenn wir ganz oben
Bild,
sind,
auch.
Wenn wir oben sind, dann kommt ein Wind und dann wackelt, ja. Und dann, aber wenn wir wirklich dieses, ich erde mich, ich bin verbunden mit dem, was ich bin und dem, was ich nicht bin. Ja? Und daraus dann sozusagen erwachsen. Das fände ich echt erstrebenswert.
Ja, das findest du, weil du das offensichtlich lebst.
Ja, meditierst du jeden Tag?
Also ich meditiere nicht jeden Tag. Ich sage es mal ganz ehrlich.
Ja, bitte.
Weil ich würde einfach lügen, wenn ich sagen würde, ich meditiere jeden Tag, weil es würde natürlich wahnsinnig toll klingen, wenn jemand, der Licht an als Label hat, jeden Tag meditiert und wahnsinnig weit ist. Aber ich habe auch ganz oft Tage, wo ich sage, oh Gott, ich krieg's jetzt nicht hin. Und dann struggle und kämpfe und genervt bin. Und trotzdem gibt es immer wieder Strecken, wo ich es gut hinkriege. Und ich hoffe darauf, dass die Strecken länger werden.
Ja. Ich schließe mich dem an.
Ja.
Ich habe heute Morgen mit Cisa noch kurz ausgetauscht. Holst du mich ab? Ja, nein, vielleicht. Und sie schrieb, ja, meld mich später, bin noch auf dem Kissen. Und ich hatte in dem Moment die Fernbedienung von meiner
RTL2 Unterschichtenfernseher. Ich habe keinen Fernseher zu Hause. Ich dachte, das nutze ich aus im Hotelzimmer. Dann eine Scheiße.
Perfekt. Ja, aber Hotel ist auch wirklich schlimm.
Ja, ich gestehe. Auch ohne Meditation heute Morgen gestartet.
Ja. Es geht alles.
Ja, und das kennt man ja auch, wenn man Kinder hat. Also mit Kindern ist es auch Wahnsinn, die Morgen zum Beispiel.
Ja. Also, obwohl das sehr dankbar ist eigentlich. Also ich habe die Meditationspraxis erst mit Kindern angefangen. Und die sind total dankbar, weil die setzen sich, das ist toll, was da passiert, die setzen sich dazu.
Ja, ja.
Die Kinder legen dann plötzlich so Kränze oder so Mandalas aus irgendwie den Schleichtieren. Und die haben auch eine andere Ruhe, wenn ich das morgens mache. So, wenn ich es nicht mache, sind die Kinder auch morgens anders aufgeräumt. Also es hat schon was Gutes, ich schaff's trotzdem nicht. Aber
ja, ich glaube, es ist gar nicht ja oder nein, sondern mir gelingt es ja auch nicht jeden Tag. Und ich versuche aber
mich jetzt
jeden Tag, mir meditative Momente zu schaffen. Mhm. Oder ruhige, friedvolle, genussvolle Momente zu schaffen. So, und wenn mir das schon gelingt, das merke ich einfach, es geht für Stunden besser.
Ja.
Also ich war auch so angestrengt gestern, glaube ich, auch und die Tage davor auch total. Und sitze dann aber im Auto und stelle dann irgendwann fest, ich sitze ja im Auto und es ist total schön. Also ich darf vom Tegernsee nach München fahren, ich sitze warm und trocken. Gut. Es ist eigentlich alles gut. Also die Sonne strahlte auf diese Schneeberge, aber ich war schon länger im Auto und habe mich natürlich in meinem anderen Sumpf gesuhlt. Und auf einmal macht es so Pling und ich denke so, wow, ich fasse es fast gar nicht. Wie gut ist das? Und dann zweimal durchgeatmet und das kann eben auch schon eine Meditation sein oder kann nicht, sondern ist dann.
Ja.
Und man kann an der Kasse auch meditieren.
Ja, genau, absolut.
Ja, und ich bin großer Fan davon, sich nicht dafür zu bestrafen, dass man Sachen nicht jeden Tag schafft. Ja, also, weil es gibt Menschen, die brauchen dringend Routinen und andere Menschen bedrücken Routine. Mhm. Ja, also die brauchen sie auch, aber nicht in so einer engen Form. Ja, und ich merke einfach so, wenn ich jetzt sozusagen in einem Hotel gepennt habe, irgendwie morgens steht da Filterkaffee und dann hat man 3 Tage Training mit Führungskräften und ist zwischendurch in der Kantine mit hartem Essen, ja, dann merke ich, okay, nach 3 Tagen bin ich eigentlich durch.
Ja,
ja. Und trotz alledem braucht es da immer wieder diese Momente, wo man einfach rausgeht und 2 Minuten eincheckt. Mhm. Ja. Und die Frage ist, wo checke ich dann ein? Mhm. Also gibt es so einen Space, den ich mir im Laufe der Zeit über Meditation erschließe, in den ich einchecken kann? Das ist wie so ein Seelenort, da kann ich rein und dann macht es bupp, ganz schnell. Und das kann ich über Atem machen, das kann ich über Bilder machen. Also es gibt ja 1000 Methoden, das zu machen. Und dann über Stresslösetechniken, viel über Atem arbeite ich da auch. Und dann bin ich auch schnell wieder drin. Und trotzdem ist es nicht, ich sitze zu Hause auf dem Kissen 20 Minuten und
Das hat der, ich schließe mich kurz an unseren nächsten Gast, der Jens Korsen, beschreibt das in seinem Buch auch ganz toll. Bei ihm klingelt jeden Mittag um 12 das Telefon. Das ist sein Non-Negotiable. Also das macht er jeden Tag. Er setzt sich für 2 Minuten oder steht oder was auch immer, macht die Augen zu und ist im Meer. Also ist einmal das Meer, der Ozean, einmal die Wellen.
Oh Gott, ist das so schön. Und
das ist, wie du sagst, es braucht nicht das Kissen, es braucht auch keine Räucherstäbchen, es braucht auch keine Steine. Augen zu, zack, eine Minute, 30 Sekunden, 2, Zeit nehmen, Augen wieder auf. Weiter geht's.
Ja, ich habe das total schön. Ich habe das meinen Kindern beigebracht. Wir nennen das Seelenfoto. Ja. Und es gibt Situationen, wo wir sagen, okay, jetzt musst du ein Seelenfoto machen. Mhm. Und das heißt, man hat einen besonderen Sonnenuntergang oder so Aufgang an einem Ort. Mhm. Und dann konzentrierst du dich wirklich 5 Minuten und versuchst, dieses Bild richtig einzusaugen. Mhm. Und du kannst in jeder Situation dieses Bild abrufen.
Was ist dein Seelenfoto?
Mein Seelenfoto war bei mir zu Hause der Starnberger See. Als ich in Berlin gelebt habe und hatte vor mir so ein Haus mit lauter, also es war ein total voller Graffiti und war halt grau. Es war wundervoll. Ich habe Berlin geliebt. Ja, es ist ein Ort der Freiheit, aber nicht der Weite und der Natur, ja, der geistigen Weite, aber nicht der visuellen. Und dann konnte ich immer wieder diesen Ort visualisieren, wo der Starnberger See und diese Kühe und die Hügel und dahinter die Berge und dieses klare Wasser, und es war einfach, da bin ich einfach groß geworden.
Schön.
Und ich wollte da auch nicht hin, aber das war einfach, wo ich gemerkt habe, boah, das geht so auf. Mhm. Und das mache ich auch immer wieder, wenn ich im ICE sitze, reise ich dann an schöne Orte.
Mhm. Ja.
Oder spüre so, keine Ahnung, Wind in Blättern ist für mich ganz wichtig, das zu hören, dass ich das
Rauschen
imaginiere, das Rauschen von Wind in Blättern.
Was ist denn für dich heute, also jetzt in dieser, ich nenne das besondere Zeit, so, ist jetzt schon ein Tick mehr Herausforderung, die Zeit? An uns Menschen als Individuum, als Gruppe. Was sind so deine 3 oder 5 Tools, die du unseren Hörerinnen so mitgeben kannst?
Oh, ich bin jetzt froh, dass du von dieser Zeit jetzt sprichst, ja, weil ich diese Zeit eigentlich wahnsinnig toll finde.
Ja, ich auch.
Also ich muss sagen, ich liebe diese Zeit gerade.
Ja, schön.
Ja, ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich an einem Punkt sind, wo es um große Expansion gehen kann und wir uns eigentlich wirklich nochmal, wie soll ich das sagen, die Möglichkeit haben, uns zu entwickeln. Mhm. Ja? Das hat eine ganz großes Potenzial, und auf der anderen Seite hat es eben auch was natürlich Beängstigendes. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt, also ich habe den Eindruck, wenn ich in dieser Zeit mich nicht erde, wenn ich jetzt nicht mich verwurzel und bei mir bin und das aus einem großen Bewusstsein heraus mache, dann zerlegt es mich. Mhm. Ja? Dann das passiert um uns rum, dass ganz viele wirklich sehr, sehr kämpfen. Aber wenn ich mich sozusagen verwurzle und mich verankere und immer wieder in dieses Bewusstsein komme, dass alles da ist und immer da sein wird, und dass immer für uns gesorgt sein wird, oder das ist jetzt mein persönliches, wird einfach immer für mich gesorgt sein. Und ich werde immer den Menschen begegnen, die für die nächste Kurve, die mich um die nächste Kurve ziehen. Da bin ich in tiefem Vertrauen. Trotz alledem fand ich die letzten 3 Jahre den Wahnsinn. Also ich finde es jetzt gerade besser, ehrlich gesagt. Ich finde es seit Januar so ein bisschen, ist der Druck etwas weniger, so empfinde ich es. Und es gibt so eine Grunderschöpfung auch.
Ja.
Aber die letzten 3 Jahre, also 2022, fand ich einen Witz. Ja, es war so anstrengend. Ich habe so viel gearbeitet. Ich habe mit so vielen Menschen gearbeitet und habe so versucht, irgendwie diese Zeit so mitzuhalten. Und ich war wirklich immer wieder echt in einer Erschöpfung. Ja.
So. Und gibst du der nach?
Der gebe ich nach. Ich habe jetzt Januar, Februar fast nichts gemacht. Nur ein paar Coachings gemacht, aber keine Reisen, keine Trainings.
Ja, wobei fast nichts ist es nämlich gar nicht.
Nee,
weil wenn wir draußen denken, ja auch, passiert fast nichts. Aber du erholst dich, du generierst.
Ich erlaube mir Dinge. Ich erlaube mir morgens, ich bin neulich bei uns vorm Kamin um 11 Uhr am Montagmorgen eine Stunde eingeschlafen.
Ja, göttlich.
Und das war so, dass ich dachte, oh Gott, jetzt. Das war so ein wichtiger Moment. Ja, also aus dieser Idee auszusteigen, dass ich immer produktiv sein muss oder so. Oder ich habe 4 Wochen Instagram archiviert. Mhm. Einen Monat war ich nicht mehr auf Instagram. Es war so schön. Das war so wunderbar. Ja? Und ich habe gemerkt, das fehlt mir ja gar nicht. Und ich erlebe Dinge. Ich bin nicht mehr nur in der Wahrnehmung, sondern ich erlebe, ich bin viel haptischer, ich berühre mehr. Also es war eigentlich ganz wunderbar und das habe ich gemacht und das finde ich wichtige Tools. Instagram hasst mich jetzt gerade.
Ach was, nein, ich glaube nicht. Es ist voll genug da.
Es ist auch vollkommen.
Ja, die können ja woanders schauen.
Nein, sie können ja überall gucken.
Ja. Yeah.
Also, ich merke, für mich ist dieses soziale Medien so ein bisschen, mich davon etwas zu lösen. Mhm. Und daher so einen Profimodus irgendwie für mich zu bekommen, ja. Was braucht es von mir jetzt wirklich für einen Impuls? Mhm. Oder braucht es diesen Impuls vielleicht gar nicht? Mhm. Ja. Was braucht es? Oder welche Quelle bediene ich? Mhm. Welches Medium bediene ich? Und ich habe das Gefühl, dass ich sozusagen versuche, immer mehr aus so einer weiblichen Kraft heraus zu agieren. Das heißt, immer wieder auch in eine Passivität zu kommen, was ja schon fast ein Schimpfwort ist. Ja. Also passiv zu sein, mich zurückzulehnen, anzunehmen und zu empfangen und sozusagen wahrzunehmen, was es jetzt wirklich braucht von mir.
Mhm. Was das ist häufig dann wahrscheinlich genau das.
Das ist häufig das, was mir zumindest am besten tut. Ja.
Und damit demonstrierst du ja deinem Umfeld genau das Gleiche.
Mhm.
Also deswegen ist es ja nie nichts.
Nee, es ist nie nichts. Das
und ne, was lernen deine Kinder?
Pause.
Ja, Pause ist in Ordnung.
Pause ist in Ordnung.
Ja, die ist nicht
und auch
krank,
Passivität
oder?
Ist auch in Ordnung.
Ja.
Ja, also und das war neulich in der Neuen Zürich, das war so ein toller Bericht darüber, dass wir uns eben diese Passivität nicht mehr zugestehen und dass daraus eigentlich die tollsten Bücher geschrieben wurden und eigentlich die tollsten Gedanken aus der Tiefe heraus geboren wurden, aus der Ruhe. Ja? Mhm. Und ich meine, Ruhe haben wir alle nicht.
Mhm.
Also ich zumindest nicht so viel. Und trotzdem kann ich mich immer wieder dafür entscheiden. Ich weiß es aber auch nur so genau, wenn ich auch immer wieder rausfalle.
Mhm.
Ja, weil ich eigentlich jemand bin, ich bin schon ein Macher. Ich habe schon viel männliche Energien auf. Und deswegen muss ich das immer wieder so hüten und liebevoll da.
Wiegen. Also, sage ich jetzt nur für die, die dich nicht sehen, weil du wiegst es.
Ach so, ja, wiegen.
Schön. Und nicht abwiegen, sondern das Wiegen.
Mir hat mal jemand gesagt, sei dir selbst die beste Mutter.
Ja.
Und das hat mich so berührt.
Oh, ja.
Weil ich sehe bei meinen Kindern ganz oft, wann es genug ist.
Mhm.
Und wann sie eigentlich mal nichts brauchen und Pause machen sollten.
Mhm.
Und bei mir selber, ich gehe ganz oft drüber. Und das übe ich, das immer weniger zu machen.
Herrlich. Ich bin ganz zart und ganz weich und ganz... was bin ich denn? Weiß ich nicht. Fühlt sich sehr schön gerade an.
Neugierig auch.
Ja, es ist aber ruhig und es kommt schon gut. Das ist gut.
Im Vertrauen.
Ja. Ja, und das Leben ist gut. Und das hat mit uns zu tun. Was wir, wo wir hinschauen, wo wir hinfühlen, was wir machen, was wir daraus machen.
Und es hat, glaube ich, auch mit Humor zu tun, ehrlich gesagt. Ja, also ich finde, es hat so viel damit zu tun, diese ganzen Spiele, die da gespielt werden, mit einem bestimmten Humor zu sehen und zu sagen, okay, es ist wie ein großer Sandkasten. Und wenn ich reingehe, dann spiele ich mit. Und sonst bleibe ich draußen. Und ich darf auch draußen sein. Aber wenn ich reingehe, dann spiele ich dieses Spiel auch mit auf eine freudvolle Art und kreiere meine eigenen Sachen dort. Ja. Und das ist doch eigentlich so wundervoll, weil es so unendlich viele Möglichkeiten gibt.
Schön.
Sein Licht zu zeigen.
Genau. Sehr schön. So, wir haben ja nichts zu räuchern dabei, aber wir sind dazu übergegangen, virtuell zu räuchern.
Ja, ich habe das Gefühl, das Licht ist auch in der letzten Stunde schon über uns hinaus.
Also wir befeuern das Licht in uns allen.
Genau. Ich merke es auch hier.
Es wird heiß, oder?
Ja, total. Sehr schön.
Vielen Dank an dich, liebe Melanie von Sass.
Danke euch für eure wunderbare Arbeit.
Wie bist du erreichbar, Melanie, für alle, die jetzt sagen, boah, da würde ich gerne nochmal in Kontakt gehen?
Ich bin
also
sichtbar.
Nicht auf Instagram?
Doch, auf Instagram natürlich.
Oh. Ja. Wie heißt du da?
Melanie von Sass, glaube ich.
Sehr gut. Ja.
Die finden das dann schon.
Man findet mich auf jeden Fall. Melanie von Sass.
Genau. Mhm.
Und dann, deine Website ist .com.
Meine Website, und da kann man sich eintragen und es gibt verschiedene Formate. Es gibt eben dieses wunderbare Zeig-Dich-Format, was ich mit der Illy auch mache, wo es wirklich darum geht, seine eigene Geschichte auf die Bühne zu bringen. Also sozusagen Storytelling und Bühne und Bühnenpräsenz und Status und Statusspiele lesen lernen und Körpersprache lesen lernen, Stimme lesen lernen. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr tolles Seminar.
Vielleicht melde ich mich mal an.
An einem wunderbaren Ort am Chiemsee.
Schön.
Sehr und schön. Sonst gibt es eben auch, arbeite ich eben viel in Firmen gerade. Aber ich mache auch Coaching-Prozesse und versuche gerade ein neues Programm zu entwickeln, um das noch mehr zu komprimieren und Leute noch länger, noch effektiver begleiten zu können. Bin ich gerade dran. Es entsteht aus einer Passivität.
Sehr schön, ja.
Ich empfange es.
Ganz toll.
Schön.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du hergekommen bist.
Dankeschön. Danke euch. So wunderbar.
Vielen Dank. Ganz schön.